Was ich habe? Ich habe Autorität. Ich weiß, was ich will. Ich heule nicht rum, ich frage nicht, ich nehme mir, was ich brauche. Der Löwe frisst, wenn er Hunger hat. Ich bin ein Mann!
In der heutigen Folge Sonntag 20.15 Uhr besprechen wir den WDR-Tatort Masken, der sich vor allem mit toxischer Männlichkeit befasst.
Über dieses Thema sprechen wir mit meinem und unseren Lieblingspsychologen Leon Windscheid und wir bekommen unter anderem von ihm erklärt, wieso viele Straftaten auf der Vorstellung, wie Männer zu sein haben, beruhen.
Sonntag 20.15 Uhr.
Der Podcast zu Tatort und Polizeiruf 110.
Mit Visavi und Philipp Fleiter.
Und zu Beginn wie immer noch eine kleine Triggerwarnung. In diesem Podcast werden Themen wie Mord, Suizid und körperliche Gewalt behandelt. Der Inhalt kann deswegen vor allem auf Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen retraumatisierend wirken. Aber nun, zur heutigen Folge und zu uns. Mein Name ist Lotti. Man darf sie eigentlich nicht zuerst nennen, aber egal, jetzt ist es passiert und Philipp ist auch da.
Ich habe dir jetzt schon verziehen, ich bin Philipp. Hi, für uns geht's heute nach Dortmund mit dem Tatort Masken. Ich habe es ja schon mal so ein bisschen angedeutet, so ganz dezent, wie es meine Art ist. Ich bin riesiger Tatort Dortmund-Fan. Geht dir das auch so, Lotti?
Also, ich mag den Dortmunder Tatort definitiv, aber ich bin wirklich bei weitem nicht so ein krasser Fan wie du. Deswegen, ich finde es aber schön, dass du so sehr dafür brennst. Ich bin da und ich freue mich, aber ich bin nicht so doll dabei wie du vielleicht.
Ja, ich bin halt absoluter Faber-Ultra, weil ich mag diesen Charakter so gerne. Es ist auch großartig gespielt, weißt du, so dieses Ruhrpott-mäßige, harte Schale, weicher Kern und vielleicht auch noch so ein bisschen durchgeknallt.
Das sagt man übrigens auch über Sie.
Aha. Mhm. Was denn mit der Polizei von sonst noch über mich?
Ja, dass sie einen Knall haben und dass man mit dir nicht arbeiten kann.
Moment, das stimmt nicht. Ich habe einen Riesenknall.
Vor allem Fabers Zusammenspiel mit Kollegin Bönisch finde ich großartig. Ich hoffe ja so ein bisschen, dass die beiden irgendwann nochmal zusammenkommen. Wer ist denn dein Lieblingscharakter im Dortmunder Tatort?
Ich glaube jetzt gerade in dieser Folge zu dieser Thematik mag ich Bönisch und ihre Art sehr, 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 sehr doll. Also vielleicht sogar auch noch ein bisschen doller als sonst. Dieses Abgebrühte und Provokative feiere ich sehr, obwohl mir währenddessen auch aufgefallen ist, dass ich in vielen Situationen wirklich ganz, ganz anders reagieren würde als sie. Ich glaube, viel emotionaler, viel aufbrausender. Aber das macht es eben auch für mich sehr, sehr spannend, ihr zuzugucken. Also ich bin ein bisschen mehr Bönisch-Fan geworden.
Dann passt das ja perfekt, als ob wir uns abgesprochen hätten. Dieses Mal haben es Faber, Bönisch, Pawlak und Herzog nicht nur mit einem Mord unter Polizisten, sondern auch mit toxischer Männlichkeit und mit Pick-up-Artists zu tun.
Wirklich ehrlich gesagt, nur wenn du das Wort sagst, ja, dann kriege ich richtig, richtig Aggression und das muss ich auch schon mal vorweg hier dir schon mal verraten. Dieser Tatort spielt eben in einem Umfeld, das mich übertrieben sauer macht. Ich muss mich heute vielleicht ein bisschen beherrschen, dass ich da nicht allzu ausfällig werde, wenn wir darüber sprechen, weil ich befürchte, dass meine Mutter zuhört und deswegen. Aber ich habe wirklich die ganze Zeit latent Puls, wenn ich darüber nachdenke und das hatte ich auch, während ich den Tatort geguckt habe. Kannst du das nachvollziehen? Schon mal so ein bisschen vorweg?
Absolut. Und ich kann dir sagen, meine Mutter hört auch zu. Also wir müssen uns heute beide benehmen.
Okay. Es kommt bei mir jetzt gerade ständig die Frage an, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob man den Tatort vorher gesehen haben muss oder nicht, ob das wichtig ist. Also wir machen das hier so, dass wir versuchen, nicht allzu viel zu spoilern. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr vorhabt, den Tatort erst danach zu gucken, könnt ihr das so machen. Wenn ihr es aber umgekehrt machen wollt, ist das auch alles in Ordnung. Und wenn ihr eben einfach nur so zuhören wollt, dann werdet ihr auch verstehen, worum es hier geht und werdet auch Spaß haben. Das nur nochmal hier als kleiner Hinweis.
Und wir erzählen euch auch ein bisschen was über den Inhalt, dass ihr so ein bisschen neugierig gemacht werdet.
Voll. Wollen wir loslegen?
Sehr gerne.
Also, es geht um einen jungen Mann, Nicolas Schlüter, und der wird beim Joggen überfahren, wie sich herausstellt, mit seinem eigenen Auto.
Nicolas Schlüter, gerade mal 28. War Polizeihauptmeister auf der Hörderbache.
Kurze Zwischenfrage, ich habe tatsächlich da einmal zurückgespult, weil ich mir nicht ganz sicher war. Der hört ja Musik am Anfang, also bevor er überfahren wird und diese Kopfhörer liegen dann ja noch so auf dem Boden und man hört das Lied noch so ein bisschen. Du bist ja die Hip-Hop-Expertin hier im Podcast. Hat der Nicolas am Anfang irgendwie Shireen David gehört? Das war auf jeden Fall eine weibliche Rapperin, die ich gehört habe.
Nee, war es leider nicht, aber sehr, sehr nah dran. Ich hätte es gefeiert, wenn es Shireen David gewesen wäre, aber es war Nicki Minaj. Ist ja so ein bisschen so die amerikanische Version von Shireen David, wenn wir es mal umdrehen. Ich muss zugeben, dass ich kurz dachte, dass das Fass vielleicht so eine Art auch feministisches Statement sein könnte. Aber ich glaube, es liegt einfach nur daran, dass es ein passender Laufsong war, nämlich Runnin'. Da ist noch A$AP Rocky zum Beispiel mit auf dem Song drauf. Also ich glaube, es hatte weniger was Politisches oder Feministisches, sondern einfach nur zum Laufen ganz gut.
Okay.
Zurück zum Film. Als die Kommissare am Tatort ankommen, verhalten sich die Kollegen des Toten irgendwie seltsam.
Hey, Jessica, komm her!
Nimmst du?
Ganz ruhig.
Warum sind Sie denn so wütend auf Ihren Kollegen?
Morgen gehst du mal auf die Wache und schreib den Dienstplan um.
Moment,
ja?
Moment, wir haben noch Fragen an die Kollegen, ja?
Setz dich ins Auto. Das sind meine Leute, die haben damit nichts zu tun.
Das ist ja rührend. Aber Sie wissen genauso gut wie ich, dass wir mit Ihren Leuten anfangen werden.
Und Sie wissen genauso gut, dass meine Leute überhaupt nichts sagen müssen, wenn sie nicht als Verdächtige vorgeladen werden.
Ach so?
Ja, so sieht das aus.
Ja.
Ja, und das ist mir jetzt als True Crime Nerd direkt so ein bisschen ins Auge bzw. ins Ohr gesprungen, weil selbst wenn man als Verdächtiger vorgeladen wird, muss man nichts sagen, beziehungsweise gerade dann, weil man muss sich ja nicht selber belasten. Das habe ich auch dann in irgendeiner meiner Folgen mal rausgefunden, als ich sowas Ähnliches behauptet habe, ich direkt böse Briefe von Juristen bekommen. Also wenn man irgendwann mal vorgeladen wird als Verdächtiger, muss man sich nicht selber belasten, man kann auch einfach schweigen.
Zurück zu dem Film. Im Arbeitsspind des überfahrenen Polizisten finden die ErmittlerInnen einen Schlüssel zu einem unbekannten Apartment. In dieser geheimen Wohnung entdecken sie dann auch noch eine versteckte Kamera. Nicolas filmt sich beim Sex mit Frauen.
Der Schlüssel, den wir bei ihrem Mann gefunden haben, der gehört zu einem Apartment. Das hat er wohl vor ein paar Monaten angemietet.
Verstehe ich nicht.
Er hat sich da mit Frauen getroffen.
Um Sex mit ihnen zu haben.
Das vergrößert den Kreis der Verdächtigen natürlich ziemlich. Nicolas Schlüter hat so ungefähr mit jedem aus dem Umfeld der Polizei eine Affäre. Und dann ist da noch der Zahnarzt Johannes Oberländer, der nicht nur eher so semi-sympathisch ist, sondern auch ein Star der Pick-up-Artist-Szene, in der auch Nicolas unterwegs war.
Der Oberländer scheint sowas wie der Guru der Dortmunder Pick-up-Artist-Szene zu sein.
Pick-up, das sind doch diese Idioten, die denken, alles flachlegen zu können.
Ja, also von sich selbst behaupten sie, Verführungskünstler zu sein. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, so viele Frauen wie möglich ins Bett zu kriegen. Aber nur einmal, weil danach ist sie nämlich uninteressant.
Charmant.
Ja, und damit sind wir auch schon bei dem für mich, wie gesagt, ein bisschen aufwühlenden Thema dieses Tatorts. Der starke Mann als hungriger Löwe, der das Hot Babe seiner Begierde durch Kiss und Sexklos aufreißt. Schlimme Worte, aber die sind tatsächlich real.
Wir haben heute eine Frau hier. Ist den meisten von euch sicherlich schon aufgefallen. Für die Fortgeschrittenen unter euch ein HB, ein Hot Babe. Ich würde sagen, eine 8.
Wow, ich kann ehrlich gesagt wirklich gar nicht zählen, wie oft auch ich schon als Frau im Internet, aber wirklich auch so in real life, auf so einer Fuckability-Skala von 1 bis 10 bewertet wurde. Jetzt muss ich an dieser Stelle mal fragen, Philipp, passiert Männern sowas auch? Also wurdest du auch schon mal auf einer Skala von 1 bis 8 bewertet oder bis 10, meine ich?
Wenn ja, würde mich sehr interessieren, wie ich abgeschnitten habe. Nein, im Ernst, also ich kenne das von Freundinnen auch, dass das gemacht wird, aber ich glaube, es wird ein bisschen, also dass die das über Männer machen, aber das wird, glaube ich, ein bisschen diskreter gemacht und unter Schwulen ist es, glaube ich, eher verbreitet als bei Frauen und Heteromännern, dass man da durchaus schon sagt, der ganz gut, der nicht so gut, aber ich glaube, bei Frauen ist das einfach nochmal, wenn das bei denen gemacht wird, nochmal eine ganze Spur ekelhafter und auch plakativer. Wenn wir jetzt denken, hier Fuckability-Skala ist schon eklig, es wird sogar noch ekliger. Vielleicht mal zur kurzen Erklärung, diese Pickup-Artists, das sind meist Männer, die eben versuchen durch Psychotricks und Manipulation so viele Frauen wie möglich ins Bett zu bekommen. Also Frauen sind für die eigentlich nur Trophäen.
Was ist, wenn es keinen Sex-Close gibt?
Dann muss die Frau bestraft werden. Der Mann leugnet von nun an jedes sexuelle Interesse, bis sie sich in ihrer Weiblichkeit in Frage stellt, Angst hat, nicht mehr begehrenswert zu sein und schwupps, macht sie die Beine breit.
Das ist schon ziemlich ekelhaft, um das irgendwie in einen Satz zusammenzufassen. Pickup-Artists beleidigen und verunsichern Frauen, um ihr Selbstbewusstsein zu erniedrigen und sie dann eben schneller ins Bett zu kriegen.
Ich kriege wirklich schon wieder Puls und das hat mich auch beim Zusehen einfach die ganze Zeit so aufgewühlt, weil ich so einem Verhalten einfach wirklich viele, viele Jahre ausgesetzt war und das auch oft so ein bisschen legitimiert habe, ist mir aufgefallen. So nach dem Motto, naja, so sind halt Männer, oder im schlimmsten Fall manchmal dann sogar noch die Schuld bei mir selbst gesucht habe. Und ich weiß, dass ich da auch nicht alleine mit bin, dass es vielen Frauen so geht. Und das meinte ich eben auch damit, warum es mich so sauer macht. Das ist einfach so unfassbar armselig, dass man versucht, eine Frau in dem Moment damit zu überzeugen oder auch versucht, sie damit zu halten, dass man sie erniedrigt oder gezielt ihren Selbstwert angreift. Das ist einfach wirklich so das Traurigste, was man machen kann. Und ich habe sowas von wildfremden Typen im Club erlebt, aber auch in Interviews mit gewissen Rappern, deren Namen ich jetzt nicht nenne, aber leider selbst auch in Beziehungen. Also das ist etwas, was mir in meinem Leben sehr, 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 sehr häufig über den Weg gelaufen ist.
Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, es ist einfach traurig, diese grundsätzliche Vorstellung, eine Frau brechen zu müssen, um Macht über sie auszuüben, die begegnet mir dann tatsächlich irgendwann in den Kriminalfällen aus meinem Podcast. Also das kann teilweise bis zu so furchtbaren Taten führen wie beim Horrorhaus von Höxter. Da war es ja zum Beispiel so, dass auch der männliche Part des Paares wirklich die Frauen, die bei ihm zu Besuch waren, runtergedrückt hat und denen das Gefühl gegeben hat, sie sind nichts wert, und was dann dazu geführt hat, dass die all das haben mit sich machen lassen, diese Folterungen, diese schlimmen Qualen, ohne wegzulaufen. Und das ist natürlich ein extremes Beispiel von toxischem Männlichkeitsverständnis. Und was genau hinter diesem Begriff steckt, das haben wir den Männerforscher Christoph May gefragt.
Also der Begriff toxische Männlichkeit, der stammt aus der sogenannten mythopoetischen Männerbewegung der 80er Jahre und ja, bestimmt seit der MeToo-Debatte 2017 im Grunde die weltweite Kritik an Männern und Männerbünden. Also toxische Männlichkeit gibt es im Grunde, seitdem es Männerbünde gibt, also würde ich sagen seit etwa 4.000 bis 6.000 Jahren, Patriarchat etwa. Überall dort, wo Männer unter sich bleiben, entwickeln sich ja toxische Monokulturen, die im Grunde Gift sind für Geschlechtervielfalt, Gift für die unzähligen Varianten sozialer Beziehungen und Lebensformen. Ja, nicht der einzelne Mann ist also toxisch, sondern die männlich dominierte Umgebung, in der wir aufwachsen, ne, und sozialisiert werden. Das Fundament für Männerbünde ist ja im Grunde die Abwehr von Frauen, die Abwehr von Inter- und Transpersonen, sexualisierte Übergriffe, Belästigung, die Objektivierung von Frauen und natürlich diese enorme Anspruchshaltung von Männern. Es beginnt also schon dort, wo Männer Frauen hinterhergucken, hinterherlaufen, sexistische Sprüche klopfen. Viele Männer glauben, man könne Männlichkeit heilen oder therapieren, aber darum geht's nicht. Also toxische Männlichkeit ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen und ein soziologisches Problem.
Wie geht's dir als Frau, wenn du sowas hörst?
Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ich bin fast ein bisschen erleichtert, weil verrückterweise, als ich groß geworden bin, sowohl so als junges Mädchen als auch als dann Teenie und als junge Frau, da gab es halt diese ganzen psychologischen Fachbegriffe noch nicht, beziehungsweise ich habe noch nie davon gehört und auch, dass man das überhaupt so kritisch einordnet. Also das, was wir jetzt die ganze Zeit so als toxische Männlichkeit bezeichnen, das war schlimmerweise, glaube ich, für viele Männer damals und auch für Frauen einfach die Definition so von purer Männlichkeit.
Ja.
Und deswegen finde ich das auch einfach so gut und so wichtig, das jetzt zu thematisieren, weil hätte ich eben damals viel mehr so hinterfragt, was bedeutet das eigentlich, dieses Verhalten, warum ist das da, was macht das mit mir, dann hätte ich mich, glaube ich, auch viel mehr gewehrt und mir wären dadurch auch einige schlimme Erfahrungen mit eben dieser giftigen und gefährlichen Männlichkeit erspart geblieben.
Also ich kenne das auch zumindest in abgewandelter Form, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich jetzt als schwuler Mann scheinbar für manche Männer mit einem sehr komischen Männlichkeitsverständnis eine Bedrohung darstelle, was ja per se schon mal Quatsch ist, aber scheinbar dadurch einfach, dass ich existiere und da bin, ja, und nicht leise bin und mich zurückziehe und in Ehrfurcht erstarre, wenn so ein Alpha-Mann da an mir vorbeiläuft, fühlen die sich in ihrer Männlichkeit gekränkt. Was ja sehr, sehr bezeichnend ist eigentlich, weil wenn ich mit meiner Männlichkeit safe bin, dann muss ich ja keine Angst vorm Schwulen haben.
Darf ich mal fragen, ist es dann auch dir schon passiert, dass sozusagen Männer dir eben vorgeworfen haben, du wärst nicht männlich, oder dir irgendwie erzählt haben, was Sie glauben, was männlich bedeutet? Und also gab es so eine Situation schon?
Ja, natürlich, in meiner Jugend ganz oft, wo das einfach dann gleichgesetzt wird und diese ganzen homophoben Beschimpfungen mit Schwuchtel und Tunte, das habe ich noch nie von einer Frau gehört. Das war immer von Männern, die ein seltsames Männlichkeitsverständnis haben. Und was auch immer gern genommen ist, ist, ja, ich habe ja nichts gegen Schwule, aber pack mich halt nicht an, wo ich so denke, okay, wenn du jetzt als Hetero durch eine Berührung schwul wirst, dann scheint ja deine Sexualität auch ein bisschen fragil zu sein. Also das ist etwas, was ein gewisser Typ Mann eben diese toxischen Männer nicht nur mit Frauen machen, ich will das jetzt überhaupt nicht gleichsetzen, sondern eben auch mit anderen Menschen oder mit Menschen mit anderem sexuellen Hintergrund als sie selbst.
Aber 700 Frauen, wirklich? Aber ganz ehrlich, jetzt hat man da noch Spaß?
Geht nicht um Spaß, geht um Macht. Bin sicher, das kennen Sie.
Um herauszufinden, wo denn eigentlich dieser zwanghafte Drang nach Macht und Kontrolle bei einigen Männern herrührt und was das mit der Psyche von Betroffenen macht und vielleicht auch welche Möglichkeiten es gibt, frühzeitig dagegen zu wirken, dafür haben wir uns einen Experten eingeladen, den ihr hier vielleicht schon mal gehört habt und auch an anderer Stelle. Keine Sorge, ist jetzt kein Pickup-Artist, sondern es ist der Podcaster, Bestseller-Autor und vor allem der Psychologe Dr. Leon Windscheid.
Hallo Leon, schön, dass du ja wieder da bist.
Schon wieder, ihr beiden. Freue mich sehr.
Hallo. Bist du jetzt regelmäßig unser Gast eigentlich?
Ich hätte grundsätzlich Spaß an euch beiden sowieso und an dem Thema E. Und heute haben wir wieder was ganz Spannendes vor, weshalb ich dachte, als ihr mich eingeladen habt, ich komme wieder. Ja, klar.
Ja, ich glaube, das ist so ein Thema, was uns beiden zumindest, ich vermute Lotti auch, sehr, sehr am Herzen liegt. Rund 3/4 aller Suizide werden von Männern begangen, aber gleichzeitig nehmen Männer nur ganz selten psychologische Hilfe in Anspruch.
Ja.
Warum ist das so und welche Folgen hat das?
Man geht jetzt ganz lange davon schon aus, dass es so diese Idee ist, die neue Psychologie des Mannes, nach dem Motto, der Mann, der beschäftigt sich nicht so sehr mit seinem Innenleben, der Mann darf keine Schwäche zeigen, der Mann muss hart sein, der Versorger, der am Wochenende am Webergrill steht und mit Bier die Flammen ablöscht. So, und wenn man jetzt dieses Bild vom Mann hat, dann ist ja irgendwie völlig klar, dass so ein Mann auf gar keinen Fall in Therapie gehen könnte, weil das ja was für Weicheier und irgendwie für Gefühlsduseleien, was soll ich da als echter Mann? Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört und da könnte man jetzt ja tatsächlich sagen, darüber erklärt sich doch wunderbar, dass Männer nicht in Therapie gehen. Es setzt sich aber, und jetzt kommt das, was vielleicht für viele auch neu ist, eine neue Sichtweise durch, zunehmend. Und zwar, dass man sagt, naja, das mit dieser Männlichkeit, die nicht zur Therapie passt, ist vielleicht mal das eine. Aber wir haben noch einen zweiten Teil, nämlich, dass die Hilfsangebote, die gemacht werden, extrem auf Frauen zugeschnitten sind.
Okay.
Und da müssen wir erstmal zu wissen, dass zum Beispiel die große Mehrzahl der Psychotherapeutinnen dann natürlich weiblich sind. Männer vielleicht aber auch mal von Mann zu Mann sprechen wollten. Hinzu kommt, dass Männer natürlich wissen, dass man in solchen Sitzungen eher redet, vielleicht aber eher handeln wollen. Ne? Also dass man sagt, ich möchte direkt ins Praktische, ins Machen, ins Tun. Und dann ist es auch so, dass diese typische, wir müssen ja immer davon ausgehen, dass hier von Stereotypen gesprochen wird, diese typische männliche Gefühlswelt in den bisherigen herkömmlichen Psychotherapien vielleicht nicht ganz so sehr im Fokus steht, wie das, was als typisch weiblich gilt. Sprich, was wir immer noch mitdenken müssen, ist okay, da sind die Männer, die wollen hart und stark und so weiter sein. Das mag ein Teil sein, aber dann treffen wir als Männer auch auf ein Angebot, was eher auf Frauen zugeschnitten ist.
Also Nachfrage ist sowieso schon eher gering durch dieses falsche Männlichkeitsbild. Dann ist das Angebot nicht so, wie man sich's wünschen würde. Was hat denn das für Folgen für die Männer, denen ja dann ja eine psychiatrische Hilfe sozusagen verwehrt bleibt?
Ja, erstmal ist das fatal. Ich spreche mit ganz vielen Menschen, die wirklich psychisch belastet sind, Probleme haben in verschiedensten Situationen. Und was ich immer wieder mitbekomme, ist, dass mir die Leute sagen, ja, ist das denn schlimm genug, was ich da erlebe? Geht's mir eigentlich schlecht genug, so dass ich eine Therapie verdient habe? Und dann sage ich immer, ja, sobald man eine Belastung hat, sobald man sagt, ich komme mit was nicht klar, ich bin eingeschränkt in meinem Funktionieren, im sozialen Zusammenleben, in dem, wie ich mich wahrnehme, dann habe ich Hilfe verdient. Und so gehen ganz viele leider, und gerade Männer eben offenbar, mit ihrer Psyche um. Das mache ich alleine aus. Komm, da lege ich jetzt erstmal die Decke drüber und spreche da nicht weiter drüber. Ich will mich ja eh nicht so anstellen, ne? Und überhaupt, ich habe auch gehört, Therapie, das passt gar nicht so. Und dann schleppe ich etwas mit mir rum, was im schlimmsten Fall chronisch wird und wo vielleicht Hilfe super schnell Abhilfe geboten hätte. Und ich aber sage, lasse ich nicht zu.
Um mal jetzt auch ein bisschen expliziter zu diesem Thema zu kommen, was in dem Tatort so eine große Rolle spielt, nämlich wirklich dieses toxische Männlichkeit. Das, was du gerade beschrieben hast, ist das jetzt auch schon so die Grundlage, die Eltern legen, um schon einen kleinen Jungen in diese Richtung zu erziehen? Oder ist das dann nochmal eine Stufe mehr? Vielleicht kannst du ja so ein bisschen mal erzählen, was explizit so diese Entwicklung in die Richtung fördert und was sie vielleicht aber auch verhindern kann.
Erstmal, wenn wir uns die Aggressionen vielleicht angucken, die Kinder aufzeigen, dann ist das was Normales, dass Kinder vielleicht am Anfang, wenn sie mit irgendwas überfordert werden, ausrasten, wütend werden und sich aggressiv zeigen. Und in dem Moment, wo ich jetzt sage, das passt schon, ne, oder vielleicht das auch aufrechterhalte, kommt dieses toxisch-männliche bei Jungs zum Tragen. Also während ich den Mädchen vielleicht erkläre, geh mal anders damit um, versuch zu hinterfragen, warum du gerade wütend bist, lern Strategien, um das in gesündere Bahnen wiederzulenken, ist es bei Männern viel akzeptierter, dass die ausrasten. Wir haben ja auch solche Gewaltszenen und so Ausrasteszenen in der Tatortfolge immer und immer wieder gehabt, wo man das sehr schön dran sehen konnte.
Habe ich dich um deine Hilfe gebeten?
Nein, aber du hast es doch nicht verdient. Der war ein Arschloch.
Was habe ich denn verdient? Dich?
Mann, ich will doch bloß... Simone, du bist schwanger. Du schaffst das nicht alleine.
Du willst mir also wieder helfen.
Du brauchst doch Hilfe.
Und in dem Moment, wo ich jetzt also sage, ich gendere sehr menschliche Eigenschaften, also ich schreibe menschliche Eigenschaften Geschlechterrollen zu, wie zum Beispiel das Fühlen oder das Denken oder Schwäche zeigen dürfen oder eine bestimmte Form von Stärke haben müssen, dann zwänge ich einen jungen Menschen, wenn ich das Kindern so beibringe, in ein Korsett. Ja, dann muss ich so und so sein und das ist dann eben männlich und das andere ist dann weiblich, wenn man das in zwei Kategorien nur runterbricht. Und toxisch wird es eigentlich in dem Moment, wo ich mit diesem Korsett, was ich anhabe, gegen das lebe, wie ich eigentlich als Mensch in Wirklichkeit bin. Denn natürlich fühlt ein Mann, natürlich hat ein Mann Schwächen, natürlich könnte ein Mann weinen, vielleicht will ein Mann auch weinen. Wenn ich dann aber dieses Korsett umgeschnallt bekommen habe und das mir so richtig die Luft wegschnürt, muss ich mich einfach darauf einstellen, dass eine psychische Belastung auftritt. Und dazu vielleicht noch ganz interessant. Wir haben ungefähr doppelt so viele Frauen, die die Diagnose Depression haben, als Männer. Und beim Thema Substanzmissbrauch, Alkohol, also alkoholabhängig sein, ist es umgekehrt. Da führen die Männer riesig hoch. Das mag verschiedene Gründe haben, aber ich denke da auch immer dran, okay, ich löse das mit Alkohol, betäube mich, ne, beruhige mich, fahre mich runter. Als Mann und als Frau bin ich vielleicht eher bereit, über solche Themen zu sprechen, auch mit einer Therapeutin oder mit einem Psychiater und bekomme dann die Diagnose.
Kann man aber konkret noch andere Dinge tun, außer diese Stereotypen so ein bisschen wegzulassen? Oder gibt es auch etwas, was man sozusagen proaktiv auch Menschen mitgeben kann, um sie im positiven Sinne davon abzuhalten, sich in so eine toxische Richtung zu entwickeln?
Wir haben das hochinteressanterweise bei den Mädchen gehabt. Also in den letzten 50 Jahren wurde neu definiert, was eigentlich Mädchen sein bedeutet. Natürlich darfst du auch in der Mathe gut sein. Natürlich darfst du auch eine Bude im Wald bauen. Natürlich musst du nicht nur mit Puppen spielen. Das wurde massiv aufgebrochen und wir erleben ja, dass die Mädchen heute in der Schule und im Studium deutlich besser sind als die Jungs. Diese Revolution, die fehlt mir bei den Männern noch, also bei den Jungs, bei den kleinen Männern, dass man halt anfängt zu sagen, ey, Moment mal, so und so und so ist es auch okay, wenn du so bist, ja, und das und das darfst du auch als Mann machen und es muss nicht immer nur noch sein, hey, du darfst kein Mann sein, weil das dann toxisch männlich ist, sondern dass wir wieder ein positiveres Bild von dieser Männerrolle bekommen.
Ich würde gerne noch so ein bisschen auf das Thema des Tatortes zurückkommen. Da geht es ja nicht nur um toxische Männlichkeit, sondern auch um dieses ganze Pickup-Gedöns. Und da steckt ja so ein bisschen der Gedanke hinter, je mehr Sex ich habe, desto ein geilerer Typ bin ich. Ist halt nur blöd, wenn die Frau dann eben keinen Bock hat, wie Kommissarin Böhnisch bei ihrem Freund in dieser Szene.
Heute nicht.
Warum?
Weil ich nicht will, okay?
Ja, und dann tritt der Freund einfach mal ihren Autospiegel ab, sobald sie in der Wohnung ist. Toxische Männlichkeit scheint also ziemlich schnell verletzbar zu sein. Würdest du das auch so sehen?
Ja, ich fand die Szene ganz spannend, weil ich dachte auch, das ist jetzt so Stereotyp im Sinne von, er hat seine Aggression jetzt nicht unter Kontrolle, aber er geht ja dann schon relativ ruhig weg. Also ich hatte auch den Eindruck,
nachdem er den Spiegel abgetreten hat,
ja, aber er ne, rastet nicht völlig aus, sondern er scheint mal kurz, und das ist doch vielleicht genau der Punkt, einen Moment zu haben, wo er irgendwie jetzt überhaupt nicht klarkommt mit dieser Absage. Die Frage, ob ich dann den Spiegel abtreten muss, ist dann jetzt eben die, wo ich klar sagen würde, naja, das ist sicherlich toxisch männlich, wenn ich jetzt sage, das ist dann mein Weg, die Aggression abzulassen, weil ich ja das als typisch männlich sehe und okay finde. Vielleicht steckt aber noch ein bisschen mehr drunter, dass man schon sagen muss, okay, frustriert, fertig, gerade überfordert, weiß nicht, was er machen soll, dann ist das erstmal ein Versuch, damit umzugehen, der ist, wie wir in der Psychologie sagen würden, nicht adaptiv. Ja, wir wissen sehr schön, dass man, wenn man Wut noch weiter hochkocht, indem man aggressiv wird, die nicht los wird, sich von der reinigt, sondern sie noch weiter hochtreibt. Bedeutet, da hätte der jetzt auf jeden Fall einen Fehler gemacht.
Bedeutet, man sollte einfach keine Autospiegel abdrehen.
Nein, wahrscheinlich nicht. Vor allem nicht nach sowas, ja.
Es gibt ja noch eine andere spannende Figur in diesem Tatort, nämlich Paul.
Ist gut, ich hab verstanden. Du stehst halt auf Arschlöcher, oder? Aber ist okay, da bist du nicht die Einzige. Alle Frauen stehen auf Arschlöcher. Ja, ist doch so. Und ich bin einfach nur zu lieb, oder? Der nette, liebe, doofe Paul. Immer da, wenn man ihn braucht. Aber dann wird es irgendwann ein bisschen langweilig, oder? Ich bin einfach zu gut für dich.
Steck dir deine Güte sonst wohin und lass mich in Ruhe. Ich will dich hier nicht mehr sehen.
Ich glaube, das ist etwas, was wir auch schon alle 100.000 Mal gehört haben. Frauen stehen auf Arschlöcher. Ich muss sagen, ich kann von mir selbst behaupten, dass ich nie auf Arschlöcher gestanden habe. Ich bin, glaube ich, maximal auf welche reingefallen, die halt so getan haben, als wären sie keine. Ich weiß aber selber, dass das Frauen auch oft selber sogar so von sich behaupten, dass sie sagen, sie finden halt irgendwie so diese Bad Boys anziehend. Kannst du erklären, woher kommt das? Ist es vielleicht auch doch am Ende nur ein Klischee? Bitte kläre diesen Mythos endlich auf, wenn du das kannst.
Also erstmal eine ganz natürliche menschliche Sache. Wenn ich auf der Wiese stehe, dann kommt mir die andere Wiese auf der anderen Seite viel grüner vor. Heißt, was ich schon sicher habe, das verliert ganz schnell seinen Reiz. Und das kann man jetzt ja so ein bisschen auf diese Arschloch-Mentalität übertragen. Wenn dir einer hinterher rennt, die ganze Zeit den Hof macht, dir die ganze Zeit zu verstehen gibt, ja, mich hast du eh sicher, weil ich bin ja hier so ein lieber Dulli, den du irgendwie verarschen kannst und mit dem du machen kannst, was du möchtest, dann muss man zumindest mal davon ausgehen, dass das für viele Menschen nicht besonders anziehend wirkt, sondern im Gegenteil vielleicht sogar abstoßen kann. Daraus jetzt aber zu schließen, dann mögen Frauen Arschlöcher. Das ist natürlich am Ende ein völliger Selbstbetrug, wenn man das über sich sagt und alle anderen, die das wahrnehmen, da würde ich auch mal mindestens davor warnen, dass das wahrscheinlich genau das Stereotyp ist, was du gerade angesprochen hast. Denn was heißt jetzt Arschloch sein? Wenn jemand schlecht zu dir ist, wenn dich jemand schlecht behandelt, wenn dir jemand die ganze Zeit das Gefühl gibt, du bist es eben nicht wert oder ich habe überhaupt kein Interesse an dir, dann mag das auf einer oberflächlichen Ebene erstmal anziehen. Für eine gesunde Beziehung ist das bestimmt keine Ebene.
Ja, der Titel des Tatorts ist ja Masken und der bezieht sich ja nicht nur auf die Masken, die da bei diesem Pickup-Seminar getragen werden, sondern wahrscheinlich auch so ein bisschen auf diese Masken, die wir ja alle irgendwie im Alltag tragen.
Ja, und das hat mich als Psychologe da auch so begeistert direkt. Aisha Pollard, die Regisseurin, hat dazu ein Interview gegeben und gesagt, das steht hier metaphorisch, ne? Der Mensch benutzt schon immer Masken, um sich zu schützen, das haben wir gerade in der Pandemie erlebt, aber auch um Theater zu spielen, um religiöse oder rituelle Zwecke durchzuziehen. Wir schlüpfen in Rollen. Das ist etwas, was unglaublich menschlich ist. Und wenn wir über diese toxische Männlichkeit jetzt in dem Kontext sprechen, passt der Titel eigentlich perfekt, weil wenn ich irgendwie mit mir hadere, wenn ich nicht genau weiß, was macht mich jetzt hier eigentlich aus als Mann, wie geht Mann sein, wie geht überhaupt Mensch sein, dann ist es total einfach, sich eine Maske überzuziehen, die dann aus toxischer Männlichkeit besteht, dann strahle ich nach außen Stärke aus, mache viele Frauen klar, bin total selbstbewusst und proll rum, bin vielleicht so patriarchisch auch eingestellt. In mir drin kann es aber zig Defizite geben, die ich versuche, hinter dieser Fassade zu verstecken. Und was ich hieran so spannend finde, weshalb ich den Titel auch gut finde, das ist etwas, was nicht nur Männer betrifft, um Gottes Willen. Wir sind immer so schnell da drin, dann zu sagen, diese toxische Männlichkeit und die dummen und falschen und überhaupt sowieso grauenhaften Männer in dieser Gesellschaft, sich hinter Fassaden zu verstecken, sich Masken anzuziehen, um irgendwas anderes nach außen darzustellen, als das, was man innerlich ist. Das macht jeder Mensch und das ist nur gut, weil wenn du im Job, im Büro nicht so ein bisschen eine Maskerade auffährst, sondern da aufläufst vom Verhalten her, wie du vielleicht nach einer Partynacht sonntags in Jogginghose auf deiner Couch liegst, wäre das wahrscheinlich nicht ganz so sozialverträglich. Ne? Masken sind also etwas unglaublich Menschliches, unglaublich Natürliches. Bei der toxischen Männlichkeit hat sie keine Schutzfunktion, sondern führt dazu, dass etwas, was in dir drin ist, was in dir drin wirkt, nicht nach draußen darf. Und das kann eine riesige Last darstellen.
So, noch eine wichtige und praktische Frage für mich zum Schluss, Leon. In dem Tatort ist es ja so, dass die Kommissarin extrem selbstbewusst und schlagfertig und auch fast schon so provokativ eben mit diesem Pickup-Artist-Typen umgeht. Ich zum Beispiel muss zugeben, dass ich von sowas oft eingeschüchtert bin, gar nicht richtig weiß, wie ich damit umgehen soll, weil das eben manchmal ja auch auf eine Art übergriffig ist, wo man dann schon vielleicht teilweise sogar Angst bekommt. Gibt es eine Art Regel, wie man sich da am besten verhalten soll, oder vielleicht keine Regel, sondern eher Tipps und Tricks, was so ja für ein Verhalten vielleicht solche Typen auch abschreckt oder einen selbst schützt davor mit dieser, und vielleicht nicht nur in Bezug auf Pickup-Artists, sondern generell auch mit toxischer Männlichkeit, wenn einem sowas im Alltag begegnet?
Doch, es gibt eine Regel. Ich begebe mich auf keinen Fall in Gefahr. Ja, also selbst wenn ich sage, ich bin total selbstbewusst, ich traue mich da was und sehe das vielleicht auch als eine Mission, was ich total löblich finde, zu sagen, dagegen gehe ich vor, steht das nicht in Relation dazu, dass ich dann sage, ich provoziere jemanden, ich versuche jemanden so stark Paroli zu bieten, von dem ich weiß, dass der aggressiv werden könnte und dass es dann auch gefährlich wird. Dafür möchte ich uns einfach warnen. Heißt das jetzt im Gegenzug nichts machen und solche Typen damit durchkommen lassen? Auf gar keinen Fall. In den Momenten, wo ich mit solchen Leuten zu tun habe, sollte ich immer im Kopf haben, die ändere ich ja nicht mal eben. Ne? Da komme ich nicht vorbei und weise die mal darauf hin, dass sie, wie wir es eben gesagt haben, irgendwie ein Arschloch sind. Und dann werden die anders. Sondern ich würde versuchen, entweder tatsächlich den Abstand zu halten, mich daraus zu befreien. Früh ehrlich in sich reinfühlen, Moment mal, wie und was geht hier gerade zu weit, und dann darf ich auch rote Linien ganz klar aufzeigen. Nochmal unter der Regel, der einzigen Regel, die wir eben aufgestellt haben, nicht, dass ich mich selbst in Gefahr bringe.
Vielen Dank, Leon. Du hast es zumindest bei mir immer wieder geschafft, dass ich über mich selber nachdenke, und das ist was ganz Großartiges.
Das freut mich.
Danke für deine Einblicke in die männliche und ja nicht nur männliche, sondern auch menschliche Psyche.
Euch beiden vielen Dank. Danke, die Fragen dir. Haben bei mir auch zum Denken angeregt. Insofern war ich gerne hier. Bis dahin, ihr Lieben.
Bis bald. Ciao.
Ja, Lotti, lass uns doch vielleicht mal über unser Fazit sprechen von dieser Folge. Ich muss zugeben, ich bin jetzt als Faber Ultra nicht so neutral, aber ich muss sagen, ich wurde in Dortmund wie immer eigentlich großartig unterhalten. Alleine Faber und Böhnisch beim Pickup-Seminar, das war für mich trotz des ekligen Themas irgendwie absolutes Comedy-Gold. Ging dir das auch so?
Ich fand es auch sehr unterhaltsam, muss ich sagen.
Sehr, sehr gut.
Obwohl ich, wie gesagt, auch Aggression hatte, habe ich mich trotzdem auch sehr amüsiert.
Ja, und was noch dazu kam, ich fand es wirklich großartig gefilmt. So diese Bildkomposition, die es da teilweise gab, die sah nicht so nach deutschem Fernsehfilm aus. Und das meine ich tatsächlich wirklich als großes Kompliment. Also man merkt, dass sich da Leute sehr viel Gedanken darüber gemacht haben, wo zum Beispiel die Darsteller in einer Szene positioniert sind im Vergleich zum Hintergrund. Also wirklich Komposition im Sinne von goldener Schnitt und wie sieht es aus, wie ist das Color Grading, also welche Farben hat das, was gefilmt ist. Und ich finde, das hätte durchaus auch eine internationale Produktion sein können, wenn man jetzt nur von den optischen Werten ausgeht. Und das, finde ich, ist sehr ungewöhnlich und sehr schön.
Wir wollen ja alle ficken, oder? Die Frage ist nur, wie kommt ihr dahin?
Von Anfang an, als es um dieses Thema ging, war ich erst so ein bisschen skeptisch, weil wenn es um so eine expliziten Themen geht, die auch aus so einer Bubble kommen, dann können Dialoge schnell so ein bisschen unangenehm und vor allen Dingen auch unglaubwürdig wirken.
Also, du bist echt eine Wahnsinnsfrau, ne? Hast eine Hammerfigur. Aber, also dein Mantel geht gar nicht. Also, der ist echt grottig.
Was stimmt denn nicht mit meinem Mantel?
Ja, der ist viel zu weit. Hier, so wie mein Parker. Hast du da gar nicht nötig. Sieht aus, als hättest du was zu verstecken.
Was zum Beispiel?
Deine tolle Figur.
Und das, finde ich, war aber hier eben sehr, sehr authentisch dargestellt. Und deswegen war ich da einfach von der ersten Sekunde an, glaube ich, drin und fand das einfach spannend. Und ich mag es ja auch, wenn Emotionen bei mir da sind, selbst wenn sie negativ sind, aber sie waren da. Und während du halt eben wirklich der größte Faber-Groupie bist, ist meine Begeisterung für Böhnisch wirklich noch sehr viel mehr gewachsen. Auch wenn ich insgeheim wirklich sogar darauf gehofft hatte, dass sie diesem Pickup-Artist-Guru Oberländer oder wie er hieß, eine kleine Schelle verpasst. Das hätte mir, glaube ich, das Ganze noch ein bisschen mehr versüßt. Aber es war auch okay so, dass sie ihm zumindest den Arschlochzettel zugesteckt hat.
Also, was ich Ihnen eigentlich nur schnell sagen wollte. Ich weiß ja, dass Sie 2 Anzeigen im Hals hatten wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung. Aber nach dem, was ich heute gehört habe, ist mir klar, dass Sie das hundertprozentig nicht nötig haben und diese Anzeige zurecht fallen gelassen wurde.
Ja, das war großartig. Sie hat ihm da schön sein Ego ein bisschen zurechtgestutzt. Mhm. Also das war wirklich so, wie ich vor dem Fernseher gesessen habe und gedacht, ja, you go, girl. Und was mir sonst noch aufgefallen ist, ich fand, für einen Tatort gab es relativ viel GV und nackte Haut zu sehen. Mhm. Also hat man schon lange nicht mehr und ein wirklich mies spannendes Finale. Aber das ist so der kleine Wermutstropfen. Mir war persönlich, ich mache immer so ein Spiel mit meinem Freund, wenn ich gucke, so spätestens nach einer Stunde legen wir uns fest, wer der Täter war. Hm. Und in dem Fall war das relativ einfach. Da waren wir uns, also zumindest für uns, wir waren uns sofort einig und haben auch richtig gelegen.
Finale fand ich auch sehr spannend, muss ich zugeben. Ich würde mir aber trotzdem gerne mal wünschen, dass man vielleicht 1 bis 2 oder 3 Mal weniger am Ende immer diese Situation hat, dass Kommissare und Kommissarinnen irgendwie bedroht, gekidnappt oder angeschossen werden oder sonst irgendwas. Das ist mir halt aufgefallen, dass es schon sehr, sehr oft vorkommt. Ich verstehe natürlich, dass das für den Spannungsbogen sehr wichtig ist, aber ich wäre da einfach offen für so ganz neue, innovative Ideen für den Schluss. Das fände ich super.
Ja, da bin ich bei dir. Vielleicht mal so ein Familienausflug mit dem Täter in den Freizeitpark und irgendwie so Happy End mäßig. Aber ja, du hast recht, am Ende war es doch ein bisschen Klischeekiste, aber es hat halt funktioniert. Ich fand es super, super spannend. Ja. War, muss ich auch zugeben, nicht der allerbeste Tatort aus Dortmund, den ich jemals gesehen habe. Wobei man sagen muss, dass das natürlich schwierig ist, weil da gibt es andere Dortmunder Fälle wie Sturm zum Beispiel, was, glaube ich, einer der besten Tatorte aller Zeiten ist. Dementsprechend ist das schon schwer, das zu toppen.
Ich stimme dir da voll und ganz zu. Und weil du dir ja ganz am Anfang gewünscht hast, dass da vielleicht am Ende ja doch noch ein kleines Liebes-Happy End in Dortmund passiert, finde ich, ist es ja auch vielleicht in der Hinsicht doch noch schöner geendet als andere Tatorte, weil es gab ja so einen kleinen Moment, ne?
Ich dachte wirklich, sie mag mich.
Ich mag sie. Zeig doch.
Also mir gefällt das sehr gut. Wir warten ab, wie es im nächsten Dortmunder Tatort sich entwickelt. Aber es ist ja cool. Wir sind uns, glaube ich, beide einig, dass es ein sehr, sehr guter, solider Tatort war aus Dortmund dieses Mal.
Mehr als solide, würde ich sagen. Bis bald, Philipp. Ciao.
Tschüss.
Sonntag, 20.15 Uhr. Der Podcast zu Tatort und Polizeiruf ist eine Produktion von ARD und Bose Park Productions.
Filme und Podcasts findet ihr in der ARD Mediathek und Audiothek.